DW Menschen und Märkte.
Hoffen auf den Drachen. Bleibt China der Motor der Weltwirtschaft? Beijing goes east. Überm Pazifik locken Geschäfte in Südamerika. Car to go in China, Carsharing im Reich der Mitte. Und where are the Germans? Die Deutschen sind auf der CES noch nicht so recht angekommen. Das sind die Themen in unserem heutigen Podcast, zu dem Sie Dirk-Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Gestern erfuhren wir, dass die Preise im Euroraum sinken und die Unkenrufer mit der Deflationsangst, die hatten Oberwasser. Heute erfahren wir, dass in den Auftragsbüchern der deutschen Industrie überraschend viele Seiten leer geblieben sind. Das schürt weitere Ängste und im Angsthaben sind wir ja nun wirklich gut. Aber Gemach, Gemach, es wird schon nicht so schlimm werden. Es gibt ja noch China, den Motor der Weltwirtschaft. Können wir uns auch in diesem Jahr darauf verlassen? Was meinen die Frankfurter Händler dazu? Jan Plate hat sie gefragt.
Viele deutsche Unternehmen verkaufen mittlerweile genauso viel nach China wie in die USA. Der chinesische Automarkt ist der größte der Welt. Für manchen Börsianer sind einige deutsche Unternehmen mittlerweile schon fast zu abhängig von China. Umso wichtiger, was für dieses Jahr aus China zu erwarten ist. Christian Kahler von der DZ Bank.
China, muss man sagen, hat sich sehr gut entwickelt. Die dortigen Fokussierung der Politik auf qualitativ hochwertiges Wachstum, nicht mehr in diesen Steigerungsraten, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, sondern eher auf gemäßigtes, aber solides Wachstum, das scheint sich auszuzeichnen. Und China ist sicherlich 2015 eher ein stützender Faktor für die Weltwirtschaft wieder.
Risiken sieht allerdings auch so mancher. Insbesondere am Immobilienmarkt drohen Experten zufolge große Risiken. Das könnte zu Turbulenzen führen. Die chinesische Regierung will einen schwierigen Spagat schaffen. Zum einen soll konjunkturell aufs Gas gedrückt werden, durch mehr Investitionen in die Infrastruktur. Andererseits will die politische Führung etwas auf die Bremse gehen. Es soll ein geringeres, qualitativ aber besseres Wachstum gefördert werden. Jörg Krämer, Chefvolkswirt der Commerzbank.
Ja, da ist ein Spagat. Der Spagat hat auch seine Risiken. Und in den kommenden Jahren wird China deshalb weniger wachsen, als die chinesische Regierung sich vornimmt. Aber ich glaube auch nicht, dass es zu einem Einbruch kommt, weil die chinesische Regierung hat über die Staatsbanken sehr viel Einfluss, Unternehmen, die zu verschuldet sind, wieder aufzufangen und das Ganze abzufedern.
China zwischen Kommunismus und Kapitalismus. Die chinesische Währung soll international besser handelbar werden. Der Handel an den Aktienmärkten von Shanghai und Hongkong wird immer einfacher. Das kann helfen, Geld anzuziehen und zu stabilisieren. Es kann aber auch bei schnellem Hin und Her Spekulation anheizen. In Krisenzeiten könnte Geld notfalls schneller wieder abgezogen werden. Immerhin, das chinesische Finanzwesen verändert sich. Rasant. Letztes Jahr wurden zwischen China und Deutschland neue Vereinbarungen zum Handel mit der chinesischen Währung getroffen. Der Finanzplatz Frankfurt spielt dabei eine große Rolle. Damals sagte der hessische Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir auf die Frage, wann der chinesische Yuan frei handelbar sein wird.
Also wenn das in der Dynamik weitergeht, werden es eher 5 als 10 Jahre sein. Nur Prognosen sind halt immer so schwierig, weil sie die Zukunft betreffen.
Spannend wird allerdings auch, wie sich China gegenüber Russland verhält. Entsteht da im Umfeld der Russland-Ukraine-Krise mit den westlichen Sanktionen eine neue Verbindung zwischen Russland und China? Die einen sagen ja, andere sind skeptischer. Wichtig ist für die Börse auch, wie es der chinesischen Führung gelingt, die Bevölkerung mitzunehmen. Der ehemalige Börsenhändler und heutige Buchautor Dirk Müller.
Die große Frage ist, inwiefern der Funke der Demokratie, der gerade in Hongkong gesät wurde, vielleicht übergreift auf China oder man ihn überwirft nach China. China kommt in sehr schweres Fahrwasser. Mal sehen, wie heftig sich das 2015 beschleunigt.
China, der chinesische feuerspuckende Drache, der die Weltwirtschaft positiv oder auch negativ entflammen kann.
Aus unserem Studio an der Frankfurter Börse berichtete Jan Plate. China hat natürlich nicht nur Deutschland oder Europa im Blick. Aktuell entdeckt Peking gerade, dass sich auch in Lateinamerika gute Geschäfte machen lassen. Auf einem Forum von 33 lateinamerikanischen und karibischen Ländern hat Chinas Präsident jetzt angekündigt, mehr als 200 Milliarden Euro in der Region investieren zu wollen. Das ist eine Menge Geld und das in einer Gegend, die die USA gern als ihren Hinterhof, als ihr Einflussgebiet betrachten. Ruth Kirchner aus Peking.
Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sagte zur Eröffnung des zweitägigen Treffens in der großen Halle des Volkes, der Handel mit Lateinamerika könne sich in den nächsten 10 Jahren auf über 420 Milliarden Euro fast verdoppeln. Im gleichen Zeitraum will China seine Investitionen auf rund 210 Milliarden Euro erhöhen. Die Volksrepublik ist vor allem an Rohstoffen aus Lateinamerika interessiert. Sie kauft bereits jetzt Öl aus Venezuela, Kupfer aus Peru und Chile sowie Sojabohnen aus Argentinien und Brasilien. Zugleich will China die Zusammenarbeit bei Technologie- und Infrastrukturprojekten ausbauen. Bereits gestern hatte China mit dem wirtschaftlich angeschlagenen Venezuela eine engere Zusammenarbeit vereinbart. Nach venezolanischen Angaben geht es um Projekte und Investitionen in Höhe von 17 Milliarden Euro, darunter um den Ausbau des Breitbandnetzes in Venezuela und eine engere Kooperation bei der Ölförderung. Das Forum in Peking ist das erste dieser Art mit Lateinamerika. Ähnliche Treffen gab es in der Vergangenheit auch mit afrikanischen Staaten. Experten sehen in der engeren Zusammenarbeit zwischen China und Lateinamerika auch den Versuch Pekings, mit den USA um Einfluss in der Region zu konkurrieren. Die chinesischen Avancen schließen Länder ein, die mit Taiwan diplomatische Beziehungen haben. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz. Unter den 22 Ländern, die Taiwan offiziell anerkennen, sind 12 aus Lateinamerika und der Karibik.
Aus der chinesischen Hauptstadt berichtete Ruth Kirchner. An China, an seinem Riesenmarkt, geht kein Weg mehr vorbei. Das gilt seit Jahren auch für die deutsche Automobilindustrie. Die lässt nichts unversucht, dort immer mehr Räder auf die Straße zu bekommen. Jetzt versucht es der Carsharing-Anbieter Car2Go. Die Daimler-Tochter hat heute einen Vertrag mit der chinesischen Millionenstadt Chongqing abgeschlossen. Markus Rimmele mit Einzelheiten.
Bis zum Ende des Jahres sollen einige hundert Autos des Modells Smart von Car2Go auf Chongqings Straßen unterwegs sein. Das vereinbarte das Unternehmen am Vormittag mit der Regierung der südwestchinesischen Metropole. Auch ein chinesischer Namenszusatz ist schon gefunden, Zixing. Car2Go betritt in China Neuland. Carsharing ist in der Volksrepublik noch kaum bekannt. Doch das Potenzial sei groß, sagt der Geschäftsführer von Car2Go, Roland Kepler.
Wir haben in China die meisten Städte mit mehreren Millionen Einwohnern. Wir glauben eben bei der hohen Dynamik, die wir hier haben, dass wir das auch ein Stück weit ausprobieren wollen und die Ersten sein wollen, die dort direkt am Pult sind.
Die Unternehmensberatung Roland Berger schätzt, dass der chinesische Carsharing-Markt in den kommenden Jahren um 80% jährlich zulegen wird. Technisch ist alles bereit, etwa zur mobilen Buchung der Fahrzeuge. Chinesen sind begeisterte Smartphone-Nutzer. Neben Chongqing hätten bereits weitere chinesische Städte Interesse an Car2Go bekundet, sagt Kepler. Eine Ausweitung des Geschäfts ist das Ziel. Angesichts katastrophaler Luftverschmutzung und verstopfter Straßen sind Chinas Metropolen auf der Suche nach alternativen Verkehrssystemen. Unklar ist jedoch, ob auch Chinas Autofahrer Lust auf Carsharing haben. Das eigene Auto ist in der neuen Mittelschicht ein Statussymbol. Der Gedanke des Teilens ist noch sehr fremd. Außerdem sind Taxis günstig. Eine Fahrt in der Innenstadt kostet selten mehr als umgerechnet 5 Euro. Car2Go gehört zum Daimler-Konzern. Es ist nach eigenen Angaben das größte Carsharing-Unternehmen der Welt mit 29 Standorten. Chongqing wird der erste in ganz Asien sein.
Markus Rimmele berichtete. Jetzt erstmal genug von China. In den USA, genauer in der Wüste von Nevada, findet in dieser Woche die erste große Messe des Jahres statt, die Consumer Electronics Show. Hier muss man sich zeigen, denn hier werden die Trends gesetzt, wenigstens die kurzfristigen. Aber, hat unser Kollege Christian Sachsinger feststellen müssen, der deutsche Mittelstand scheint das noch nicht mitbekommen zu haben.
Making it its world premiere tonight, I'm proud to introduce Mercedes-Benz Vision of the Car of the Future.
Mit viel Pomp hat Dieter Zetsche auf der CES das Zukunftsauto von Mercedes-Benz präsentiert. Und auch Audi sorgte mit seinem Trip ohne Fahrer von San Francisco bis nach Las Vegas für viel Aufsehen. Kein Zweifel, die deutschen Autokonzerne haben der CES ihren Stempel aufgedrückt. Darüber hinaus ist Deutschland in Las Vegas aber nicht wirklich präsent. Das wird spätestens am deutschen Gemeinschaftsstand klar, wo sich gerade mal ein Dutzend Firmen tummeln. Eine von ihnen, Digitalstrom.
Ein normales heutiges Haus hat eine feste Verdrahtung zwischen einem Taster und einer Leuchte. Das heißt, die Logik ist in Draht abgelegt. Wenn Sie das auf ein Smart Home umstellen wie Digitalstrom, ist die Logik in Software abgelegt. Und damit können Sie sie jederzeit ändern.
Sagt der Chef des Unternehmens Martin Vesper. Für die Umstellung eines gesamten Hauses bietet Digitalstrom Lüsterklemmen an. Die kleinen Plastikdinger zum Drähte zusammenschließen sind hier mit einem Chip versehen. Ersetzt man überall im Haus die alten Klemmen durch neue, intelligente, dann wird zum Beispiel der simple Lichtschalter im Wohnzimmer zur Schaltzentrale. Mit einmaligem Drücken schaltet etwa die erste Lampe an, mit zweimaligem Drücken die zweite und wenn man den Schalter länger festhält, gehen beispielsweise alle Lichter auf einmal an. Für die Firma Digitalstrom ist die CES ideal, um diese Idee auf den Weltmarkt zu bringen. Unternehmenschef Vesper versteht aber nicht ganz, warum das so wenig andere deutsche Firmen versuchen.
Als Unternehmen, was auch in Deutschland eben viel entwickelt und fertigt, finde ich das schade, dass nicht mehr hier auf diese Messen kommen, weil Deutschland kann sehr gut Hardware und das sollte man auch zeigen, um in dem globalen Markt langfristig konkurrenzfähig zu sein. Und ich glaube, das ist politisch und teilweise auch in den Unternehmen noch nicht verstanden.
Martin Vesper befürchtet, dass Deutschland vom Digitalboom abgekoppelt werden könnte. Der Grund? Zu viele Vorbehalte, etwa aus Datenschutzgründen und zu wenig Unternehmergeist. Die Sorge, dass Deutschland etwas verschläft, kann einen tatsächlich befallen, wenn man sich weiter auf der CES umhört. Max Mielbrett ist auf der Messe für Germany Trade and Invest unterwegs, einer Gesellschaft, die im Auftrag der Bundesregierung Standortmarketing für Deutschland betreibt, also nach Investoren sucht. Mielbrett zufolge ist unser Land etwa in den USA zwar für Maschinenbau und Medizintechnik bekannt, als Digitalstandort nehmen die Amerikaner Deutschland aber offenbar kaum wahr.
Was amerikanische Firmen angeht, haben wir noch nicht so unglaublich viel Interesse in diesem Bereich. Was natürlich sehr interessant ist, ist, dass die Innovation im Fahrzeug heutzutage vor allem durch die Elektronik getrieben wird. Die Verbindung des Smartphones im Auto, Entertainment-Systeme im Auto, diese ganzen Sachen.
Durch die Verschmelzung von Internet und Auto könnte man eigentlich erwarten, dass Deutschland als Hightech-Standort attraktiver wird, aber...
Es gibt Anfragen, allerdings haben wir noch keine großen, signifikanten Ansiedlungsprojekte in dem Bereich gesehen.
Trotzdem gibt es sie natürlich, deutsche Lichtblicke auf der amerikanischen Consumer Electronics Show. Die Münchner Firma Metaio etwa, die ihren amerikanischen Manager Jack Dashworth hierher geschickt hat.
We're here in Las Vegas this year for CES, the Consumer Electronics Show.
Wir sind hier in Las Vegas auf der CES, der Consumer Electronics Show, weil wir unsere neueste Entwicklung zu Augmented Reality der Öffentlichkeit präsentieren wollen. Und mit unseren Partnern erklären wir hier, was aktuell schon möglich ist, wenn es darum geht, die digitale Welt mit der realen Welt um uns herum zu verschmelzen.
Die Firma schreibt Software, die zum Beispiel große Möbelhäuser bereits einsetzen, um den Kunden besser zu zeigen, wie ein neuer Schrank oder ein Sessel im eigenen Wohnzimmer aussehen würden. Metaio hat bereits Niederlassungen rund um die Welt, unter anderem in Los Angeles. Es gibt also ein paar deutsche Lichtblicke in Las Vegas, aber nicht allzu viele. Und seinem Ruf als Eldorado des Mittelstands wird Deutschland auf der CES auf keinen Fall gerecht.
Ein paar Lichtblicke in der Stadt der Lichter, des Glitzers und des Glanzes? Na, wenn das mal reicht. Soweit Christian Sachsinger aus der Spielerstadt Las Vegas. Mit seiner Reportage endet unser Podcast für heute. Michael Springer und Dirk Ulrich Kaufmann sagen Danke fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.